Attentat am Blumenstand, der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Folge 5. Die Täter.
Frank S. war ein Rechtsradikaler, einer, der sich vom deutschen Staat verraten fühlte.
Langsam glaube ich, der Tod hat mehr Angst vor mir, als ich vor ihm.
Aus seiner Sicht war das Attentat auf Henriette Reker eine ganz logische Konsequenz. Also für ihn war es die letzte Möglichkeit, etwas zu bewegen.
Der Teufel habe seine Seele längst in seiner Sammlung.
Es geht eben darum, sein Wirken in einem sozialen und politischen Kontext wahrzunehmen. Gesamtgesellschaftliche Stimmungen werden natürlich auch von solchen Einzeltätern wahrgenommen und sie fühlen sich dabei beflügelt.
Wir haben uns nicht vertan, als wir dieser Folge den Titel Die Täter gegeben haben. Frank S., der Mann, der 2015 Henriette Reker ermorden wollte und 4 weitere Menschen auf dem Braunsfelder Marktplatz verletzte, war ein Einzeltäter. Wenn ein Gericht so etwas feststellt, fühlen sich die meisten wahrscheinlich erleichtert. Ein einzelner Täter, das ist doch nicht so schlimm wie eine Gruppe, wie eine Terrorzelle oder eine verschworene Gemeinschaft. Doch so ist es nicht. Zum einen gibt es bei Rechtsradikalen ein typisches Täterprofil. Sie radikalisieren sich, überschreiten schließlich eine Grenze und sind dann bereit, Menschen zu bedrohen und vielleicht sogar anzugreifen. Und zum anderen, diese Radikalisierung erfolgt immer in einem sozialen Kontext. Selbst wenn der Täter, wie im Fall von Frank S., nicht mehr das Haus verlässt und nur noch vorm Computer sitzt. Gesamtgesellschaftliche Stimmungen beflügeln Einzeltäter. Das hat im Vorspann der Terrorismusexperte Armin Pfahl-Traugbar gesagt. Wir werden darauf zurückkommen. Herzlich willkommen zur 5. Folge der Podcast-Reihe des Kölner Stadtanzeiger Attentat am Blumenstand, der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bevor wir über bestimmte Muster rechtsradikaler Gewalt sprechen, wollen wir uns noch einmal mit Frank S. beschäftigen. Der Polizeireporter des Kölner Stadtanzeiger Tim Stienauer und unser Gerichtsreporter Hendrik Pusch über den 17. Oktober 2015, der Tag des Attentats auf Henriette Reker, aus der Sicht des Täters. Grundlagen sind Zeugenaussagen und das, was Frank S. selbst vor Gericht gesagt hat.
Am Abend des 16. Oktober, das war ein Freitag, sitzt Frank S. vor dem Computer in seiner Wohnung und schreibt Wahlkampftermine von Henriette Reker aus dem Internet ab.
Sein Ziel, dass ich dann dahin fahre und die Tat begehe. Erst habe nur ein kleines Butterfly-Messer als Tatwaffe in Betracht gezogen, doch es sollte martialisch aussehen, etwas theatralisch, daher habe er zu seinem Rambo-Messer gegriffen. Das war stumpf, da könnte man nicht mal eine Tomate mitschneiden. Das ist kein Mordinstrument, hatte Frank S. behauptet, das haben Gutachter aber widerlegt. Gekauft habe er das Messer, weil er in seiner Jugend ein großer Fan der Filmfigur Rambo war, verkörpert von Sylvester Stallone.
Er geht dann irgendwann ins Bett und am nächsten Morgen, gegen 6 Uhr, klingelt sein Wecker.
Gut geschlafen habe er nicht, wenn man weiß, dass man wohl nie mehr in seine Wohnung zurückkehrt, sagte Frank S.
Er zieht sich eine Latzhose an, weil darunter genug Platz ist für eine Lederscheide, in die er sein 30 cm langes Kampfmesser steckt. Er trinkt noch eine Flasche Bier und verlässt das Haus.
2 weitere kauft er sich an einer Tankstelle. Ich wollte mich nur für die Tat enthemmen, sagte Frank S. Dann sei er in die Straßenbahn gestiegen und nach Braunsfeld gefahren.
Steigt aber unterwegs nochmal aus, weil er kein Kleingeld für ein Ticket hat. Eigentlich völliger Schwachsinn, sagt er später der Richterin.
Auf dem Wochenmarkt in Braunsfeld habe er die OB-Kandidatin dann erblickt. Es war eine extreme Überwindung, behauptete Frank S. Er hätte seine Motive vor Augen gehabt, nur daran gedacht.
Er hat offenbar trotz der 3 Flaschen Bier aber immer noch Hemmungen oder Resthemmungen. Und er sagt noch mehr, es sei ja nicht besonders ehrenhaft, auf eine Frau einzustechen, die auch noch wehrlos ist. Ein Duell wie im Mittelalter, so hat er das ausgedrückt, wäre ihm lieber gewesen.
Frank S. schilderte den Tatablauf im Gerichtssaal. Er stand auf, streckte seinen Arm aus und stellte so den Messerangriff nach. Ich bin da hingegangen, zack, Messer weg und die Sache war für mich erledigt, sagte er. Zuvor habe er Henriette Reker zur Ablenkung nach einer Rose gefragt, die sie an dem Tag verteilt hatte. Sie haben direkt auf den Hals zugestochen, fragte die Richterin. Das verneinte der Attentäter. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, wo ich treffe, behauptete Frank S.
Im Nachhinein sagte Frank S. ja, er habe Reker nicht töten wollen, sondern nur sie verletzen wollen. Die Streifenbeamten haben sich daran aber anders erinnert. Einer dieser Streifenbeamten erinnerte sich vor Gericht, dass Frank S. auch gesagt haben soll, er habe eigentlich Angela Merkel töten wollen, aber an die käme man ja nicht ran.
Was wollten Sie durch den Angriff erreichen? Fragte ihn die Richterin. Frank S. erwiderte, er habe die Politik zum Nachdenken bewegen wollen. Sie sei die Symbolfigur für eine in seinen Augen völlig verfehlte Flüchtlingspolitik gewesen.
Nach der Tat, also nach dem Messerstich, soll er sich dann auf diesem Marktplatz in Siegerpose aufgestellt haben, so haben es Zeugen beschrieben. Und er hat auf sie gewirkt wie jemand, der seine Mission erfüllt hatte. Er soll auch Parolen gerufen haben wie Reka Merkel Flüchtlingsschwemme und das habe ich für euch getan. Und nach seiner Festnahme im Streifenwagen auf dem Weg zur Vernehmung bei der Polizei soll er dann gesagt haben, er habe Henriette Reker töten wollen. Sinngemäß soll er gesagt haben, ich bin heute Morgen aufgestanden, um heute Abend als Mörder im Gefängnis zu sitzen. Man werde seine Tat erst in 5 oder in 10 Jahren verstehen.
Das, was Frank S. im Polizeiauto auf dem Weg zur Wache gesagt hat, wollte er im Prozess bestreiten. Wir haben darüber in der 2. Folge unserer Podcast-Reihe gesprochen. Der Strafsenat hat ihm nicht geglaubt und ihn wegen Mordversuchs verurteilt. Alle Versuche, den Anschlag auf eine gefährliche Körperverletzung zu reduzieren, liefen ins Leere. Mit wem haben wir es da zu tun? Zum Zeitpunkt der Tat war Frank S. 44 Jahre alt. Er wohnte in Nippes, geboren ist er in Düsseldorf, aufgewachsen ist er in Bonn. Wegen mehrerer Körperverletzungsdelikten bekommt er Ärger mit Polizei und Justiz, wird schließlich zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Danach, im Jahr 2000, zieht er nach Köln, zunächst nach Sülz und dann nach Nippes. Die Nachbarschaft dort kann nicht viel über ihn berichten, denn er hat so gut wie nie die Wohnung verlassen. Ein arbeitsloser Maler und Lackierer mit vielen Verbindungen in die rechtsextreme Szene.
Frank S. war ein Rechtsradikaler, einer, der sich vom deutschen Staat verraten fühlte. Und der glaubte, er müsse die Welt mit Selbstjustiz retten oder zumindest Deutschland. Er sah sich als Kämpfer für die Freiheit, mochte Rambo-Filme, hat sich ein Rambo-Poster aufgehängt, hatte auf seinem Rechner den Rambo-Soundtrack, ein Rambo-Kampfmesser im Internet gekauft. Also man kann sagen, er kam sich offenbar selbst vor wie ein Actionheld. Und in linksautonomen Kreisen nannte man ihn in den 90er Jahren auch der Messerstecher, weil er angeblich sehr schnell mal die Klinge zückte. Er trat herrisch auf, überheblich, zum Beispiel gegenüber Mitarbeitern im Jobcenter, wo er Hartz IV bezog, gegenüber einem Arbeitgeber, bei dem er sich schriftlich mal mit den Worten beworben hatte, Sie brauchen mich vielleicht mehr als ich Sie. Und in Wahrheit konnte er sich diese Arroganz aber eigentlich nicht leisten. Er war seit 3 Jahren arbeitslos, lebte von Hartz IV, hatte mehrere tausend Euro Schulden und war weniger Actionheld als ein Einzelgänger. Also er lebte einsam, isoliert, ohne große soziale Kontakte, ging am Ende kaum noch vor die Tür und soll sich Bettwäsche, eine Toilettenbrille und sogar Eierbecher auch im Internet bestellt haben. Das hat die Polizei dann rausgefunden, als sie seine Festplatten untersucht hatte.
So beschreibt der Polizeireporter des Kölner Stadtanzeiger Tim Stienauer den Täter. Im Prozess hat Frank S. bestritten, rechtsradikal oder rechtsextrem zu sein. Er bezeichnete sich selbst als wertkonservativen Rebellen. Ein interessanter Aspekt bei der Selbstwahrnehmung zeigt er doch auch, wie Begrifflichkeiten verschwimmen können, wenn es um die Selbstbeschreibung geht. Das gilt sicherlich nicht nur für diesen Fall.
In Wahrheit scheint er, nach allem, was man weiß und auch damals schnell herausfinden konnte, ein strammer Nazi gewesen zu sein. Anfang der 90er Jahre soll er Kontakte zur Hooligan-Gruppe Berserker gehabt haben. Er soll an zahlreichen rechtsextremen Veranstaltungen teilgenommen haben, unter anderem an Rudolf-Hess-Gedenkmärschen in Fulda und Luxemburg. Und er war tief in der Bonner Neonazi- und Skinhead-Szene verwurzelt. Er war außerdem Sympathisant der Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei FAP. Die wurde 1995 verboten und war bis dahin eine der radikalsten rechtsextremen Parteien in Deutschland.
Den Namen Berserker Bonn hat sich Frank S. auf den Bauch tätowieren lassen.
Er selbst beschrieb die Berserker im Prozess als wörtlich eine Art Bürgerwehr, eine Freiheitsbewegung. Tatsächlich war das wohl aber eher eine brutale Schlägertruppe aus Skinheads und Fußballhooligans.
Als das Gericht Frank S. verurteilte und sich gegen die Höchststrafe entschied, haben einige strafmildernde Aspekte eine Rolle gespielt. Henriette Reker hat im Interview gesagt, dass man nicht alles mit einer schlimmen Kindheit und Jugend entschuldigen sollte, da hat sie sicher recht. Aber interessant ist die Biografie natürlich schon, weil man ja auch ein bisschen verstehen will, warum jemand zu dem wird, was er ist, wenn er ein Verbrechen begeht. Hendrik Pusch und Claudia Hauser haben damals den Prozess beobachtet und darüber geschrieben, er für den Express und sie für den Kölner Stadtanzeiger. Claudia Hauser arbeitet heute für die Rheinische Post.
Was man sagen muss, ist, dass Frank S. im Prozess nie selbstmitleidig geworden ist. Es wurde aber deutlich, dass er eigentlich keine schöne Kindheit hatte. Das ist ja oft der Fall. Und das wurde deutlich über das Gutachten des Psychiaters. Norbert Leigraf war das damals. Und der hat so ein bisschen deutlich gemacht, wie Frank S. zum Einzelkämpfer geworden ist.
Als er etwa 5 Jahre alt war, kam er in eine Pflegefamilie. Das war ein ganz armer Junge, hatte seine Pflegemutter über Frank S. gesagt und berichtet, dass seine leiblichen Eltern ihn und seine kleinen Geschwister alleine in einer Wohnung zurückgelassen hätten. Frank hat sie versorgt, ihnen Reis und Nudeln gegeben und sich bemerkbar gemacht, als sie nichts mehr zu essen hatten.
Frank S. war der Älteste und hat seine Geschwister einige Tage noch mit dem versorgt, was er so gefunden hat in der Wohnung, in der Küche. Und er hat dann Nachbarn auf sich aufmerksam gemacht, die haben geholfen. Im Heim, in das er dann kam, hat er auf die wenigen Besuche seiner Mutter gewartet. Die kamen sehr selten und er hat sich aber daran wie an einen Strohhalm geklammert.
Frank S. durchlief die Grundschule, besuchte dann die Gesamtschule in Bonn-Beuel. Zu Problemen in der Schule befragt, sagte er, ein paar Streiche habe ich schon gemacht. Hauptschulabschluss.
Er kam dann in eine Pflegefamilie, hatte da aber das Pech, einen gewalttätigen Pflegevater zu haben, der mit bis zu 12 Kindern, die gleichzeitig dort in der Familie lebten, überhaupt nicht klarkam. Und die Mutter bestrafte die Kinder mit Essensentzug.
Mit 18 Jahren soll er zu Hause rausgeflogen sein. Frank S. sagt, nach einer Prügelei mit dem Pflegevater. Dessen Witwe bestreitet das, ihr Mann sei nie gewalttätig gewesen. Dafür sagte sie, dass Frank S. in der Pubertät ein Hakenkreuz an seine Zimmerwand gemalt hätte. So groß, dass wir das Zimmer neu streichen mussten.
Da ist er dann mit 18 ausgezogen und hat sich dann der rechtsextremen Gruppe Berserker Bonn angeschlossen und die Antifa zu seinem großen Feindbild erkoren.
Frank S. begann eine Ausbildung zum Maler und Lackierer, so erzählte er es. Er verpasste seinen Abschluss aber, weil er Ende der 90er wegen politisch motivierter Straftaten mehr als 3 Jahre ins Gefängnis musste.
Der Psychiater hat eine paranoid-narzisstische Persönlichkeitsstörung festgestellt, aber ihn gleichzeitig auch als voll schuldfähig eingestuft.
Die Frage nach den Verbindungen in die rechte Szene war natürlich immer wieder Thema im Prozess. Und da gab es weiteren Anschauungsunterricht in Sachen Selbstwahrnehmung eines offensichtlich Rechtsradikalen. Die Berserker seien eine Clique gewesen, keine Gruppe mit politischem Programm, sagt Frank S. Er habe immer nur auf Provokationen reagiert und nie unschuldige Bürger angegriffen. Er sieht sich in einer Opferrolle, auch dann, wenn er es mit der Polizei und Justiz zu tun bekam. Die habe etwas gegen Rechte, hat er damals gesagt. Den Begriff Nazi bezeichnete er selbst als Schimpfwort. Er sei keiner. Als Nazi werde man ja schon beschimpft, wenn man pünktlich zur Arbeit gehe. Er sei nur ein kritischer Mensch. Als Arbeitsloser hat er natürlich Kontakt zur Arbeitsagentur bzw. zum Jobcenter. Dort hatte man ihm einen Job als Hausmeister in einer Flüchtlingsunterkunft angeboten. Das Angebot habe Frank S. mit Hinweis auf seine Gesinnung abgelehnt, berichtete eine Zeugin vor Gericht. Frank S. selbst hat das bestritten. Er habe lediglich befürchtet, jetzt kommt ein Zitat, als Gehilfe die Scheiße von den Flüchtlingen wegmachen zu müssen. Claudia Hauser hat das Gutachten des Experten Norbert Leigraf vor Gericht erwähnt. Der Bericht des Gutachters ist insofern interessant, weil er eine Verbindung von frühester Kindheit bis zur Tat herstellt. Da ist einer, der sich permanent als einer fühlt, der zu kurz kommt. Ob zu Unrecht oder zu Recht spielt irgendwann keine Rolle mehr. Jemand, der sich grundsätzlich als Opfer sieht, unterscheidet offenbar nicht mehr, wenn es um die Frage nach der Verantwortung geht. Hendrik Pusch über den Bericht des Gutachters vor Gericht.
Der bekannte forensische Psychiater Norbert Leigraf hatte sich vor dem Gerichtsprozess 2-mal mit dem Reker-Attentäter zum Erkundungsgespräch getroffen. Freundlich sei Frank S. gewesen. Es gelang schnell, eine emotionale Bindung zu ihm aufzubauen, sagte der Gutachter im Prozess. Dann bemerkte Leihgraf das, womit Frank S. auch im Prozess immer wieder auffiel. Er wirkte wie ein vorlautes Kind, das die Bestätigung eines Lehrers sucht. Frank S. zeige die Tendenz, sich immer benachteiligt zu fühlen. Das Verhalten anderer erlebe er primär immer als feindselig. Die Ursache darin sah der Gutachter in den frühkindlichen Erfahrungen. Dass Frank S. zeitweise im Kinderheim aufwuchs, die Pflegefamilie. An seltene Besuche der Mutter und ein paar wenige Pakete von ihr habe er sich damals geklammert und an ein Fünkchen Liebe geglaubt. Frank S. habe die Welt schon als Kind als bedrohlich und feindselig erlebt. Und das sei geblieben. Er wurde so zum Einzelkämpfer, sagte der Psychiater. 7 Vorstrafen wegen Körperverletzung, erwähnte der Gutachter. 2 hatte Frank S. die neuen Lebensgefährten seiner Ex-Freundinnen verprügelt. In den 3 vor dem Attentat habe Frank S. in Nippes ein sehr einsames Leben geführt, die meiste Zeit im Internet verbracht. Dadurch habe sich seine egozentrische Weltanschauung geprägt. Er gibt das Bild eines Menschen ab, der in seinem Leben stets zu kurz gekommen ist.
Das ist die biografische, die psychologische Ausgangslage, also die individuelle Voraussetzung. Hinzu kommt aber ein politischer Kontext, eine gesamtgesellschaftliche Gemengelage, denn ein Täter wie Frank S. läuft ja nicht einfach Amok, er wählt seine Opfer gezielt aus. Er glaubt, eine Aufgabe erfüllen zu müssen, die er durchaus politisch versteht. Das hat er während des Prozesses immerzu sehr wortreich zu erklären versucht.
Man hatte das Gefühl, dass er in dem Hochsicherheitssaal jetzt im Gericht endlich ein Forum für sich auch gefunden hat. Die Richterin musste ihn ja auch immer wieder stoppen in seinem Redeschwall und er seinen Verschwörungstheorien auch. Es waren teils abstruse Gedanken und eine schräge, bedenkliche politische Weltsicht auch. Also er wollte aber verstanden werden und wollte erklären, wie es zu der Tat kommen konnte. Aus seiner Sicht war das Attentat auf Henriette Reker eine ganz logische Konsequenz. Also für ihn war es die letzte Möglichkeit, etwas zu bewegen, so hat er es gesagt. Er war völlig gefrustet über die politische Lage in Deutschland. Der Frust war riesig. Reker war für ihn das Feindbild, weil sie damals ja als Sozialdezernentin für die Unterbringung von Flüchtlingen zuständig war. Und das war für ihn als Rechtsextrem natürlich das Schlimmste. Sie wurde für ihn zur Symbolfigur für eine völlig verfehlte Flüchtlingspolitik, so wurde es im Prozess gesagt. Sich selbst bezeichnete, hat er immer als wertkonservativ bezeichnet und abgestritten, ein Nazi zu sein. Er sagte, dass er mit dem Attentat allen habe die Augen öffnen wollen, und sei am Morgen des 15. Oktober 2015 aus seiner Wohnung zu seinem Amoklauf gegen die Realität aufgebrochen.
Zu der Mischung aus persönlichen und politischen Faktoren kommt dann noch eine selbstgewählte Lebensweise. Frank S. radikalisiert sich zu Hause am Computer. Er geht nicht mehr vor die Tür. Insofern kann man annehmen, dass er nicht mehr viele Kontakte zu Menschen hatte, die die Welt anders sahen als er. Und es wird auch keinen mehr gegeben haben, der ihn mäßigen konnte. Ein wichtiger Punkt, wenn man über die Gefahr durch Einzeltäter nachdenkt. Ich habe ja in der Podcast-Reihe True Crime Köln ein sehr ausführliches Interview mit dem ehemaligen Neonazi-Führer Axel Reitz geführt. Der war ein gefährlicher Mann ohne Frage, aber man lernt bei dem Interview auch, wenn sich einer in Gruppen bewegt, die sich nicht nur digital, sondern ganz analog treffen, kann das auch eine mäßigende Wirkung haben. So ist Reitz selbst, nach allem, was man weiß, nie zu einem skrupellosen Terroristen oder Gewalttäter geworden. Das kann in einer Gruppe natürlich auch anders laufen. Aber bei einem Täter wie Frank S. scheint es so, dass es überhaupt keine mäßigende Kraft mehr im Leben gegeben hat. Etwas über das Leben des Frank S. konnte man auch nach der Auswertung der Festplatte seines Computers erfahren. Im Herbst 2016, also lange nach dem Urteil, bekommen Journalisten eine Festplattenkopie. Das Recherchenetzwerk Korrektiv Ruhr und die ZDF-Redaktion Frontal 21 haben sich für die Untersuchung zusammengetan. Auch der Kölner Stadtanzeiger bekam damals Zugang zu diesen Daten und Dokumenten. Es gibt Screenshots von Nachrichten, die er mit Mitspielenden aus Online-Spielen austauscht, E-Mail-Kontakte mit möglichen Arbeitgebern und einem Waffenhändler. Dokumente aus der Zeit unmittelbar vor dem Attentat waren auf dem Rechner nicht zu finden, denn die sind wohl auf dem Computer, den Frank S. kurz vor der Tat verschwinden ließ. Dennoch geben die Funde Aufschlüsse über seine Persönlichkeit. Laura Ostender mit Einzelheiten.
Das soziale Leben des Frank S. findet seit Anfang der 2000er hauptsächlich im Internet statt. Nach einer dreijährigen Haft im Gefängnis ist der Mann wieder frei. Doch, wie es scheint, geht er kaum vor die Tür. Fast alles, was man braucht, bestellte er im Netz. Von der Bettwäsche bis zum Eierbecher. In Online-Spielwelten verbringt er seine Freizeit und tauscht Nachrichten mit Mitspielenden aus. Von einigen Chats macht er Screenshots. Einen Screenshot nennt er Hass und beschimpft dort einen Mitspieler. Ihm passt dessen politische Einstellung nicht. Das ist der falsche Ort, um deine rotfaschistische Dreckspropaganda zu verbreiten und um deinen Multikulti-Fetischismus auszuleben. Einem anderen User schreibt er, der Teufel habe seine Seele längst in seiner Sammlung. Später will er den Spieler zu einer Terrortour in Köln überreden. Manche Nachrichten unterschreibt er als Frank 666. Die Zahl 666 ist ein Synonym für die Figur des Antichristen. Als eine alte Bekannte Frank S. 2011 vom Tod ihres Partners berichtet, schreibt er, wie wenig ihn noch schocken könne. Die Nachricht steht unter dem Titel »Blut ist Leben«. Weiter schreibt er, »Der Tod kann mir keine Angst mehr machen. Langsam glaube ich, der Tod hat mehr Angst vor mir, als ich vor ihm.« Zwinker-Smiley. Dann fügt er hinzu, »Man versucht nur hinzunehmen, was passiert ist, und dann das zu tun, was nötig ist, um noch Schlimmeres zu vermeiden.« Mit diesem Argument versucht er bei Gericht sein Attentat auf Henriette Reker zu rechtfertigen. Reker steht in seinen Augen für einen falschen Umgang mit Flüchtlingen. Im März des gleichen Jahres schreibt er einem potenziellen Arbeitgeber, »Sie brauchen mich vielleicht mehr als ich sie.« Dabei hat Frank S. seine Lehre zum Maler und Lackierer nie beendet und ist arbeitslos. Im Juni 2011 bestellt Frank S. im Internet ein Rambo-Messer, was ihm erst nicht geliefert wird. Er hatte nicht nachgewiesen, dass er volljährig ist. »Aufwachen, der Kunde hat eine kurze Frage«, schreibt er zurück. »Wäre zu gnädig von Ihnen, wenn Sie mich darüber informieren würden, ob das Brotmesser irgendwann hier eintrifft. Untertänigst ein lästiger Kunde, der was bestellen will.« Der von Sylvester Stallone gespielte Actionheld aus dem Kino hat es Frank S. offenbar angetan. Rambo ist der Mann, der die Dinge selber regelt. Frank S. bestellt im Netz ein Rambo-Poster, die Filmmusik ist auf der Festplatte gespeichert. Rambo ist sein Bildschirmschoner. 2014 überweist Frank S. online sein Geld an die rechtsextremistische Partei Der Dritte Weg. Es ist nicht viel, was er spendet, denn zu dem Zeitpunkt ist Frank S. bereits arbeitslos. Auch auf Verschwörungsseiten vertreibt er seine Zeit. Eine davon ist Alter Media, eine rechtsextremistische Plattform, die im Januar 2016 verboten wird. Außerdem markiert er Internetseiten, in denen Informationen über den Extremisten und Massenmörder Andreas Breivik zu finden sind. Breivik tötete im Juli 2011 in Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen. Auf der Insel hatte er ein Zeltlager der Jugendorganisation der Sozialdemokratischen Partei Norwegens überfallen und ein Blutbad angerichtet. Breivik bezeichnet Anhänger des Islam als Unterjocher Europas. In dem Massenmörder sieht Frank S. scheinbar einen Verbündeten.
Der Autor und Internet-Experte Sascha Lobo spricht von braunen Schläfern, die erwachen. Um die Grenze zur Gewalt zu überschreiten, brauche es einen Handlungsimpuls. Und von denen gäbe es einige, wenn man sich all der Hetze im Netz aussetzt, die sich mit Verschwörungserzählungen verbinden und dann daraus eine ganz eigene Definition von Widerstand ableiten. Lobo hat das in einem Text nach dem Attentat auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Löbke aufgeschrieben. Es gäbe eine flächendeckende rechte Gegenöffentlichkeit, die Gewaltbereite ermuntere und weiter radikalisiere. Einige Attentäter, wie der Norweger Breivik, hinterlassen Traktate. Der Gedanke, dass genug geredet wurde und endlich mal gehandelt werden müsse, findet sich in allen möglichen Zusammenhängen. Der demokratische Rechtsstaat wird zum Gegner, gegen den angeblich Widerstand zu leisten ist. Diese Gedanken werden nicht nur von irgendwelchen Akteuren in den Untiefen des Internets verbreitet, man kann sie auch auf deutschen Marktplätzen hören. AfD-Politiker Björn Höcke, 2018 in Mölderau.
Die bunte Republik Deutschland ist 2018 ein real existierender Gesinnungsstaat. Sie ist ein real existierender Umerziehungsstaat. Sie ist ein real existierender Bevormundungsstaat, aber kein demokratischer Rechtsstaat mehr.
Nun wird Höcke sich natürlich dagegen wehren, wenn man ihm vorwerfen würde, zu Gewalttaten aufzurufen. Klar ist aber auch, dass solche Worte die Beschreibung eines angeblich dekadenten Unrechtsstaats und der Aufruf, mit Mut und Wut dagegen anzugehen, bei Menschen auf fruchtbaren Boden treffen, die bei ihrer Radikalisierung bereit für den nächsten Schritt sein könnten. Bereit dazu, auch körperliche Gewalt anzuwenden. Wie der selbsternannte Rebell Frank S., der sich selbst zum Widerstandskämpfer deklariert.
Der Souverän ist entmündigt. Der Verwesungsgeruch einer absterbenden Demokratie wabert durchs Land. In dieser Lage, liebe Freunde, und das sage ich als staatstreuer Bürger, in dieser Lage ist nicht Ruhe, in dieser Lage ist Mut und Wut und Renitenz und ziviler Ungehorsam die erste Bürgerpflicht. Holen wir uns unser Land zurück, kämpfen wir wie die Helden von 1953 heute für Einigkeit und Recht und Freiheit. Das sind wir uns, das sind wir unseren Kindern, das sind wir unseren Nachfahren schuldig. Ich danke euch.
Wenn Höcke über die Helden von 1953 spricht, meint er die Menschen, die gegen die DDR-Diktatur auf die Straße gegangen sind. Auf die Entgrenzung der Sprache folgt die Entgrenzung der Gewalt. Das ist kein neuer Gedanke. Auch der Begriff der geistigen Brandstiftung ist uralt. Wir werden in den beiden letzten Folgen unserer Podcast-Reihe darauf zurückkommen. Und wenn man über die richtige Wortwahl spricht, dürfen sich natürlich alle mal hinterfragen, dass es ein alter rechter Kampfbegriff wie Asylant in den ganz normalen Sprachgebrauch geschafft hat, ist bemerkenswert. Aber auch ein Ausdruck wie einsamer Wolf, den mancher benutzt, wenn es um Fälle wie das Attentat auf die Kölner Oberbürgermeisterin geht, ist schwierig, obwohl er sogar in der Wissenschaft benutzt wird. Dieser Begriff bestärkt nämlich das Bild eines mutigen Einzelgängers. Er kommt wohl aus dem Umfeld rassistischer Gruppen in den USA und da ist der Lone Wolf nichts Negatives, sondern ein Held. Natürlich hätten wir gern gewusst, was Frank S., der Täter vom Braunsfelder Marktplatz, Jahre nach seiner Tat dazu sagt, wie er heute im Rückblick über das, was er getan hat, und seine Radikalisierung denkt. Die Idee, ihn selbst zu befragen, liegt ja nicht so fern, denn schließlich hat er sich ja aus dem Gefängnis über die Gefängnisleitung bei Henriette Reker gemeldet. Wir haben in den vorangegangenen Folgen schon darüber gesprochen. Frank S. möchte sich mit seinem Opfer treffen. Dieser Wunsch lässt vermuten, dass er möglicherweise heute Dinge anders sieht als damals vor Gericht. Während der Verhandlungen zeigte er sich ja überhaupt nicht einsichtig. Und als er damals versuchte, eine Entschuldigung zu platzieren, haben das viele, auch die Kölner Oberbürgermeisterin, als rein taktisches Manöver angesehen. Das könnte nun wieder der Fall sein, ganz klar. Schließlich kann so ein Treffen mit Henriette Reker Auswirkungen auf eine mögliche frühzeitige Entlassung haben. Wie auch immer, falls er sich tatsächlich mit seiner Tat beschäftigt hat, könnte er ja auch Interesse daran haben, sich öffentlich zu erklären, wie er seine Tat nach Jahren im Gefängnis sieht. Also haben wir ihn gefragt, ob er für unsere Podcast-Reihe ein Interview gibt. Mein Kollege Tim Stienauer wäre in die etwas weiter entfernte Justizvollzugsanstalt gefahren, um das Interview zu führen.
Ja, wir haben versucht, für diesen Podcast mit Frank S. Kontakt aufzunehmen. Dazu haben wir erstmal rausfinden müssen, in welcher Justizvollzugsanstalt er überhaupt einsitzt. Wir haben die dann gefunden in NRW, haben der JVA-Leitung eine E-Mail geschrieben mit der Bitte um Kontakt. Am nächsten Tag kam die Antwort aus der Gefängnisleitung, man habe Frank S. gefragt. Es bestehe eine grundsätzliche Bereitschaft bei ihm für so ein Interview, er wolle aber die Fragen vorab zugesendet bekommen. Also habe ich meine Fragen an die JVA-Leitung geschickt. Zum Beispiel waren das Fragen wie, wie blicken Sie heute auf die Tat zurück? Wie erklären Sie sich, woher damals dieser Hass kam? Ist dieser Hass immer noch da oder wann und warum ist er verschwunden? Stimmt es, dass Sie Frau Reker zu einem Gespräch treffen möchten? Und falls ja, was versprechen Sie sich davon? Was möchten Sie ihr sagen? Oder auch haben Sie schon Vorstellungen davon, wie Sie nach Verbüßung der Haft Ihr weiteres Leben gestalten wollen? Und eine Woche später meldete sich die Gefängnisleitung dann erneut zurück und teilte mit, Frank S. stimme dem Interview jetzt nicht mehr zu. Keine weitere Erklärung. Das war also eine Absage per E-Mail. Ich habe nochmal nachgehakt und angeboten, er könne natürlich auch über alles andere mit mir sprechen, das ihm auf dem Herzen liegt. Man hat ihn dann im Gefängnis erneut gefragt, aber es blieb bei seiner Ablehnung. Seine Gründe kenne ich nicht, bis heute nicht. Auch seinen letzten Rechtsanwalt, einen Juristen aus Düsseldorf, habe ich für diesen Podcast als Gesprächspartner angefragt, aber auch der wollte sich öffentlich nicht mehr äußern. Er sagt, er will mit dieser Sache nichts mehr zu tun haben.
Zwei Absagen nach einer Zusage. Über die Gründe können wir nur spekulieren. Als ein Indiz für Einsicht kann man es, glaube ich, nicht interpretieren. Das führt zu der Frage, wie hoch denn eigentlich die Chancen sind, dass Frank S. resozialisiert werden könnte. Ein Mann, der sich mit rechtsradikaler Gewalt und Terrorismus beschäftigt, ist der Politikwissenschaftler und Soziologe Armin Pfahl-Traugbar. Das sagt er zum Thema Resozialisierung.
Das ist ein unterentwickeltes Forschungsfeld. Im englischsprachigen Raum ist man da schon viel weiter. In den USA gab es mehrere Fälle dazu. Da gibt es auch entsprechende Forschungsarbeiten zu. Das Ganze ist eben sehr individuell, weil es um Einzeltäter geht. Und da sind alle möglichen Reaktionen drauf von der jeweiligen Person erwartbar. Das gilt sowohl zum Reuezeigen als auch in dem ideologischen Fanatismus zu verbleiben, wobei mein Eindruck nach eher die letztgenannte Auffassung oder die letztgenannte Deutung, dass diese Personen in dieser Ideologie gefangen bleiben und nicht von ihrer Radikalisierung im ideologischen wie im gewaltorientierten Sinne Abstand nehmen. Ja, sonst könnten sie sich selber nicht mehr rechtfertigen das, was sie tun, in irgendeiner Form verteidigen vor sich selbst gegenüber.
Das klingt nicht nach einer frühzeitigen Haftentlassung, aber es führt auch zu Befürchtungen. Denn irgendwann wären auch die 14 Jahre abgesessen und dann käme Frank S. frei. Ohne Auflagen, ohne Kontrollen. Ich habe mit Armin Pfahl-Traugbar lange am Telefon gesprochen, weil er sich intensiv mit der Frage nach der Gefahr durch die sogenannten Einzeltäter beschäftigt hat. Er hilft uns dabei, die Frage nach der Täterschaft noch einmal auf die wichtigsten Punkte zu bringen. Pfahl-Traugbar war Referatsleiter in der Abteilung Rechtsextremismus im Bundesamt für Verfassungsschutz. Von 1998 bis 2004 hatte er einen Lehrauftrag an der Kölner Universität. Seit 2004 ist er Professor an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung. Die hat ihren Hauptsitz in Brühl und ist zuständig für die Ausbildung von Bundesbeamten im gehobenen Dienst. Ich habe es am Anfang gesagt, wenn von einem Einzeltäter die Rede ist, schwingt nicht selten mit, oh wie gut, dass wir es nicht mit einer Organisation zu tun haben, die ist ja möglicherweise viel gefährlicher als so ein Einzelner, der sich radikalisiert hat.
Die Bezeichnung Einzeltäter irritiert mitunter, weil man eben denkt, es ist nur eine einzelne, völlig isolierte Person. Das gilt auch für die konkrete Tat. Also die Person, um die es geht, entscheidet sich eigenständig, einen Anschlag durchzuführen. Und das heißt aber nicht, dass diese Person sich nicht in einem Kontext bewegt. Also es gibt ja zum Beispiel fremdenfeindlich motivierte Einzeltäter, die fremdenfeindliche Stimmungen in der Gesellschaft wahrgenommen haben, sich deswegen zu so einem Anschlag entscheiden. Oder es gibt auch Einzeltäter, die mal in extremistischen Gruppen organisiert waren, dort aus welchen Gründen auch immer sich verabschiedet haben, aber gleichwohl die Ideologie, die sie in dieser Gruppe geprägt hat, mitgenommen haben und aus dieser ideologischen Ausrichtung heraus einen Anschlag begehen. Ja, das ist sozusagen mit diesem Begriff des Einzeltäters gemeint. Und es geht eben nicht darum, ihn nur als isoliertes Phänomen zu bezeichnen oder zu verstehen, sondern sein Wirken auch in einem sozialen und politischen Kontext wahrzunehmen.
Also, auch wer alleine vor dem Computer sitzt, ist nicht wirklich allein.
Auch wenn der Lone Actor vorm Internet sitzt, sitzt er da zwar allein, aber ist ja in die digitale Welt verbunden. Er schaut sich Videos an, er schaut sich Texte an und lässt sich von dort eben beeinflussen und entscheidet sich dann zu diesen Taten, die er dann begeht.
Die Radikalisierung erfolgt also immer in einem Kontext. Das heißt, auch wenn der Einzeltäter alleine seine Pläne schmiedet, wirklich allein ist er dabei nicht. Da gibt es allerlei, was auf ihn einwirkt. Wie und wo radikalisieren sich Menschen, die möglicherweise irgendwann bereit sind, als sogenannte Einzeltäter Tabus zu brechen und gewalttätig zu werden. Was kommt da zusammen?
Ja, es gibt in der Debatte über diese Personen ja auch die Frage, inwieweit psychische Gründe oder politische Gründe überwiegen. Und manche Kommentatoren gehen von einem Widerspruch oder Gegensatz dieser beiden Merkmale aus. Das würde ich gerade verneinen wollen, dass das eine das andere ausschließt. Sondern wenn man sich die Biografien oder die Radikalisierungsprozesse von diesen Lone Actor-Terroristen anschaut, dann hat man es häufig mit einer Kombination zu tun von psychischen Problemen, die die auch mitunter schon seit Kindheit hatten. Und zum Beispiel sind viele auch sozial isoliert und dann auch aber politisch-ideologischen Prägungen. Das eine schließt das andere nicht aus. Die psychischen Probleme erklären eine Gewaltorientierung oder eine Neigung zur Radikalisierung. Und die ideologischen Prägungen oder das Aufgreifen von bestimmten Stimmungen erklärt, warum man sich bestimmte Opfergruppen aussucht oder Tatorte aussucht. Ja, das ist eine Kombination dieser Gesichtspunkte, die dabei eine Rolle spielen.
Der Kölner Attentäter Frank S. war ein Mensch, der kaum noch das Haus verließ und der sich vor allem übers Internet radikalisierte. Ist das ein Phänomen, das zunehmen könnte? Die Corona-Pandemie bzw. der Umgang damit dürfte auch in diesem Zusammenhang Auswirkungen haben. Vereinsamung, der Glaube an Verschwörungstheorien, die unwidersprochen im Netz vertieft werden, das alles nimmt zu.
Ja, das nimmt auf jeden Fall zu. Übrigens auch unabhängig von der Corona-Erfahrung. Wir hatten vor Corona schon immer wieder Fälle, wo sich einzelne Personen über die Internetkommunikation radikalisiert haben. Und soziale Isolation, aber digitale Kommunikation, das sind sozusagen die beiden Ebenen, die dann da zusammenkommen und solche Täter zu ihren mörderischen Praktiken steigern lassen.
Was folgt daraus, wenn man über konkrete Gegenmaßnahmen nachdenkt? Ich habe Armin Pfalb-Traugbar auch gefragt, ob es eine Chance gibt, etwas dagegen zu tun.
Das ist das große Problem. Es gibt kaum tragfähige, längerfristige Gegenstrategien in der Hinsicht, weil bei terroristischen Gruppen ist es ja so, dass die Akteure kommunizieren, ja, über das Internet oder über ein Mobiltelefon oder was auch immer. Und dadurch besteht die Möglichkeit, dass die Sicherheitsbehörden ihnen auf die Spur kommen. Ein Einzeltäter muss nicht kommunizieren, sondern er entscheidet sich ja für sich selbst zu dieser Tat. Und das macht es umso schwerer, dass ihm die Sicherheitsbehörden hier auf die Spur kommen können. Insofern ist es eine besondere Gefahr, die in ihrer Dimension so noch gar nicht richtig breiter in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, weil es eben nur scheinbar um eine Person geht. Aber gerade weil es eine Person ist, wird das Ganze besonders gefährlich.
Der Kölner Stadtanzeiger hat vor kurzem über den Fall eines Kölner Jugendlichen berichtet, der als 13-Jähriger Anleitungen zum Bau von Sprengsätzen im Internet verbreitet hat. Aber nicht nur das. Er hat auch Tötungsszenarien gepostet gegen Asylbewerber, Juden und andere. Das ging so weit, dass die Polizei eingegriffen hat. Er hatte zuvor einen Lehrer bedroht. Er galt als Sonderling und Einzelgänger, der mit rechtsextremistischen Äußerungen auffiel. Der Jugendliche wurde in eine Kinder- und Jugendpsychiatrische Einrichtung gebracht, doch nur vorübergehend, weil es da an Kapazitäten fehlte. Er kehrte zurück in die Wohnung seiner Mutter. Das ist sicherlich ein herausstechender Einzelfall, aber irgendwie wirkt das doch so, als wenn unsere Gesellschaft und ihre staatlichen Einrichtungen noch nicht die richtigen Gegenmittel gegen immer jünger werdende Radikale hätten. Zumindest nicht im ausreichenden Maße.
Naja, das ist ein Problem, was nicht nur sich auf potenzielle Gewalttäter oder Terroristen bezieht, sondern es ist ein Problem, was grundsätzlich für ein bestimmtes soziales Milieu gilt, und dort Jugendliche gilt. Und wenn wir uns auch aktuelle andere Fälle anschauen, dann ist es auch zunehmend so, dass es sehr junge Personen sind, die solche Anschläge begehen oder die als Lone Actor auch wirken. Ja? Und wie in dem von Ihnen geschilderten Fall kann es bis in den Altersgrad von 12 oder 13 Jahren zurückgehen.
Das alles klingt beängstigend. Was wäre als Gesellschaft nötig zu tun?
Das Hilfsangebot könnte massiv ausgebaut werden, was aber auch nicht garantiert, dass ein potenzieller Täter solche Hilfsangebote annimmt. Die Sicherheitsbehörden könnten auch Internetkommunikation oder digitale Kommunikation stärker überwachen. Das ist aber auch grundsätzlich ein Problem, weil so verständlich diese Überwachung ist, um der Sicherheit willen, so bedeutet es ja auch eine gewisse Einschränkung von individuellen Freiheiten. Es ist das Dilemma, was man hat, das Dilemma zwischen Freiheit und Sicherheit in solchen Situationen. Das soziale Umfeld kann allgemein mehr darauf achten, ob bestimmte Personen verhaltensauffällig sind und gewaltgeneigt agieren oder solche Mentalitäten entwickeln. Dann besteht aber natürlich auch immer das Problem von möglichen Fehleinschätzungen von solchen Personen. Ja, man ahnt vielleicht, das könnte jemand sein, der sich so per Anschläge oder Amokläufe betätigen könnte. Und dann ist es ganz anders und man meldet den irgendwo. Das ist so ein Problem dann gibt, wie geht man mit solchen Personen um? Wie gesagt, das ist das große Dilemma des Spannungsverhältnisses von Freiheit und Sicherheit in solchen Fragen.
Die Frage, die in diesem Zusammenhang immer wieder zu stellen ist, lautet, welche Auswirkungen hat die allgemeine Stimmungslage, die ja auch durch die Verrohung der Debatten geprägt ist?
Gesamtgesellschaftliche Stimmungen werden natürlich auch von solchen Einzeltätern wahrgenommen und sie fühlen sich dabei beflügelt. Wenn es radikale Äußerungen in der Öffentlichkeit gibt, wenn es Tabubrüche gibt, dann fühlen sich solche Personen angesprochen. Manchmal denken solche Personen auch, sie seien die stille, schweigende Mehrheit, dass sie die stille, schweigende Mehrheit repräsentieren und sich deswegen zu solchen Taten entschließen. Es kann aber auch einfach die Stimmung an einem Stammtisch sein. Es gab in Hessen mal einen Fall eines Einzeltäters, der einen Flüchtling angeschossen hat, der als Langzeitarbeitsloser jeden Tag um 10 Uhr in einer Kneipe saß und Bier getrunken hat und diese gesellschaftliche Stimmung gegen Fremde an diesem Biertisch wahrgenommen hat und sich deswegen motiviert gefühlt hat, diese Tat zu vollziehen.
Soweit Armin Pfahl-Traugbar, Experte für Terrorismus und Professor an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Brühl. Wir werden das Thema in der nächsten Folge vertiefen, wenn wir über die Folgen für unsere Demokratie sprechen werden. Denn es geht um mehr als die Gewalttaten von Einzeltätern. Es geht um eine allgemeine Stimmung, die Gewalt befördert. Wir werden den Bürgermeister von Bedburg besuchen, dessen Familie bedroht wurde, und über die schwierige Lage von Kommunalpolitikern und Politikerinnen sprechen, die den Attacken besonders schutzlos ausgeliefert sind. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bis dahin bleiben Sie wachsam. Aber bitte auch gelassen.
Attentat am Blumenstand. Der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Ein Podcast des Kölner Stadtanzeiger in 7 Folgen.